Willkommen, liebe Gäste, zur 332. Ausgabe von Hörbahn on Stage. Hier aus dem gläsernen Studio im Pixel im alten Gasthalk in München. Mein Name ist Uwe Kulnig und heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, den Autor und Journalisten Christoph Gschossmann. Wir dürfen gespannt sein, welche Einblicke er uns heute mitbringt. Im Mittelpunkt unseres Gesprächs steht sein Roman Entkörpert, der den Auftakt zu einer dystopischen Science-Fiction-Reihe bildet und uns in eine Zukunft führt, in der Körper und Bewusstsein nicht mehr untrennbar miteinander verbunden sind. Wir haben gerade eine kurze Kostprobe daraus gehört. Lieber Christoph, herzlich willkommen in meiner Sendung und ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn du morgen mit einer neuen Fähigkeit aufwachen würdest, also etwas, was du bis heute nicht konntest, ganz gleich, ob das realistisch ist oder nicht, welche wäre das denn?
Ich glaube, teleportieren. Vielleicht, weil ich jetzt auch gelesen habe und das Körperreisen in dem Buch jetzt präsenter gerade in meinem Kopf ist, aber ohne Aufwand von Punkt A nach Punkt B zu springen, wenn es gehen würde, dann würde ich das, glaube ich, wählen. Das wäre eine schöne Fähigkeit, dann spart man sich das Reisen, sondern ist gleich am Endpunkt.
Das ist eine tolle Sache.
Also nicht, dass das Reisen an sich nicht auch lehrreich und sehr gewinnbringend sein kann, aber oft ist es doch so, dass man sich schon nach einem bestimmten Ort sehnt und ja, gerade wenn ich an die Deutsche Bahn denke, mit der ich oft unterwegs bin, dann ist es doch ein bisschen schöner, wenn man jetzt sagen könnte, zack, jetzt bin ich auf dem Berg oder am Meer. Und naja, in dem Buch ist es sehr einfach, da muss man sich einfach nur einen Körper aussuchen, der gerade am Strand liegt und schon ist man da.
Ja, also da kommen wir gleich noch drauf. Das ist schon eine spannende Sache. Aber ich meine, ich möchte aber auch nicht in jedem anderen Körper aufwachen. Also man weiß es nicht so richtig. Aber da kommen wir noch drauf. Ja. Dann vielleicht, da wir ja beim Science Fiction sind oder in gewisser Weise jedenfalls da sind, welche Zukunftstechnologie aus den Romanen und Filmen, die du so kennst, die dir so über den Weg gelaufen sind, würdest du persönlich am liebsten auch erleben?
Naja, also generell ist das Weltall schon eine spannende Sphäre, wo wir nur ganz an der Oberfläche gekratzt haben. Und ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns oder von unseren nächsten Generationen da noch viel erlebt. Aber dass wir uns ein bisschen mehr verstehen, dadurch, dass wir uns ein bisschen mehr ausbreiten im Weltraum, fände ich schon eine spannende Sache. Also wenn ich jetzt irgendwie mal, sag ich mal, 1000 oder 2000 Jahre in die Zukunft blicken könnte, das würde mich interessieren, wie weit die Menschheit es geschafft hat, ob sie schon andere Planeten kolonialisiert hat, ob sie zu anderen Sternen vorgedrungen ist. Wir wissen halt nichts quasi, also wir wissen ein bisschen was, aber wir sind nur so ein kleiner Fleck und das habe ich mich öfter schon mal gefragt oder wie es die Menschheit schaffen könnte, vielleicht mit anderen Lebewesen, falls es sie gibt, in Kontakt kommen könnte oder sich generell halt früher oder später müssen wir uns ja von der Erde verabschieden. Das wäre so meine.
Das wäre es. Ja. Okay, also letztendlich die klassische Raumfahrt, also über Licht, sagen wir es mal so. Oder? Es ist ja so, wenn wir so durch unser Alltag gehen, dann fällt uns ja manchmal etwas auf, was immer wieder kommt, was immer wieder zu sehen ist, zu erleben ist. Und gibt es irgendeine Alltagsbeobachtung, die dich regelmäßig über unsere Gesellschaft nachdenken lässt?
Was man beobachtet, ist eigentlich nur eine Spiegelung von dem, was man in sich trägt und in sich beobachtet. In den letzten Wochen und Monaten bin ich irgendwie sehr zufrieden mit meinem Leben so und wohne jetzt schon 20 Jahre in München oder mehr. Und erst jetzt irgendwie fällt mir in so ganz banalen Momenten dann auf, wie schön die Stadt ist. Also auch an Orten, wo man jetzt gar nicht denkt, irgendwie ein Bahntunnel oder irgendwie sowas, wo nur irgendwie was Schönes in die Wand ornamiert ist oder ja, ein kleiner Park oder so. Und ich bin schon 1000 Mal da durchgegangen. Und es ist doch eher eine Manifestation von dem, was man in sich trägt. So, das hat jetzt nichts mit der Gesellschaft an sich zu tun. Das ist mehr so eine introspektive Beobachtung. Der Gesellschaft, ja, also gerade da bei dem am Hauptbahnhof, das ist immer ein bisschen traurig, finde ich, weil früher dort Obdachlose in der, wie heißt es, Paul-Heise-Unterführung gewohnt haben, was jetzt auch nicht an sich eine schöne Sache ist, aber dann irgendwann hat die Stadt angefangen, da so Zacken reinzumachen, damit da keiner mehr schlafen kann. Und es ist irgendwie, ja, hat mich an die Tauben erinnert am Bahnhof, wo sie auch immer diese Spikes hinmachen, damit sie, und es ist irgendwie, sagt nicht so wirklich was Schönes über unsere Gesellschaft aus, so, okay, hier könnt ihr nicht schlafen, sucht euch einen anderen Platz, so. Also es gibt natürlich sicher viel schlimmere Orte als München und was jetzt Obdachlose und so angeht, aber ja, es geht immer besser.
Ja, ich verstehe das durchaus. Das sagt schon was über die Menschen, die da eigentlich leben.
Ja, und es hält einem halt einen Spiegel auch vor, weil man sonst, man lebt seinen eigenen Stiefel und man denkt an seine eigenen Probleme. Und erst wenn man dann auf der Straße ist und dann sieht, okay, hier wohnt jemand auf der Straße, das ist einfach so ein Realitätscheck. So, okay, es gibt ganz andere Probleme.
Und man kann ganz schnell hinkommen tatsächlich. Aber da sind wir schon, vielleicht bei Gesellschaft sind wir dann durchaus schon bei deinem Buch und bei den vielen Problemen, die da drin auch vorkommen. Vielleicht gehen wir gleich erstmal zu dem Moment des Schlafs, weil es ist ja ein zentrales Thema, der Schlaf. Du hättest ja auch sagen können, also ich übertreibe jetzt, immer beim Zähneputzen wechseln sie die Körper. Warum hast du den Schlaf?
Naja, im Schlaf wandern wir in eine ganz mystische Welt und das bietet sich total an, dass da der Übergang in einen anderen Körper dann stattfindet. Und ja, also es hat mich immer schon sehr fasziniert, Schlaf. Es ist irgendwie so eine seltsame Einrichtung der Natur, wenn man sich das mal so vorstellt. Wir legen uns hin und sind dann so halb tot und denken diese ganzen wilden Gedanken in keiner logischen Reihenfolge mehr, sondern in einer total abstrusen und laden den Körper und die Psyche dann auf wie eine Batterie und am nächsten Morgen sind wir wieder normal. Also das ist doch, ja, man kann sich's nicht ausdenken, aber so ist es halt, wenn man mal drüber nachdenkt, das ist ziemlich abgefahren. Genau, und auch das Ganze. Also ich bin dann ich habe ein Psychologie-Grundbuch mir von A bis Z fast durchgelesen und Schlaf war irgendwie das, was mich am meisten fasziniert hat. Und da ging es eben auch um das Klarträumen, was ja auch in meinem Roman dann jetzt eine zentrale Rolle spielt, was ich gar nicht drauf ausgelegt hatte. Und es kam dann nur, weil ich mich mit dem Thema anderweitig beschäftigt hatte. Und dann hat es plötzlich total Sinn ergeben, dass man so steuern kann, welchen Körper man will, weil sonst wäre es wahrscheinlich eine Ansammlung von Kurzgeschichten geworden, wenn es da kein so verbindendes Element sich gefunden hätte.
Ja, macht natürlich auch Sinn. Und ich meine, Schlaf ist wir verbringen ungefähr mindestens ein Drittel unserer Lebenszeit im Schlaf oder sollten es zumindest tun. Neben dem Schlaf, und wir kommen da vielleicht noch drauf zurück, spielt ja auch etwas, das gleich auch ich sogar schon in meiner Anmoderation gesagt habe, nämlich die Trennung zwischen Person und Bewusstsein. Zum Beispiel.
Ja.
Wie ist deine Definition, jetzt nicht die normale Schuldefinition, sondern was ist Bewusstsein für dich?
Diese Frage stellen sich die Charaktere in dem Buch natürlich auch immer. So, wann ist man noch ich? Ist ein Ich, muss es, für die einen heißt es, Körper und Geist muss zusammen sein, damit man ein Ich hat. Und für die anderen reicht auch nur der Geist, der dann verschiedene Körper bewohnt. Aber wie oft in der Philosophie gibt es dafür, glaube ich, keine eindeutige Antwort. Ich versuche in dem Buch zumindest so beide Seiten so ein bisschen verstehen zu lassen. Aber interessanterweise, die Menschen, die ich frage, wie würdest du dich entscheiden, wenn du vor der Frage stehst, jeden Tag einen anderen Körper oder ein Leben lang derselbe. Sag ich mal, 95% sagen, ich würde meinen Körper behalten wollen. Und 5% ist abenteuerlustig und sagt, ich würde es riskieren. Und das finde ich dann immer sehr bewundernswert und spannend, diesen Schritt gehen zu wollen. Denn wenn man sich überlegt, ja, man kann in seinem eigenen Körper zurückkommen, aber der Körper hat in der Zwischenzeit natürlich andere Erlebnisse mit einem anderen Geist gehabt. Das heißt, so ganz das Original ist es auch nicht mehr. Das hat jetzt ein bisschen weitergeführt.
Mhm. Ja. Nee, ist ja in Ordnung. Also wir wollen ja kennenlernen, was du da in dem Buch und in deiner ganzen Reihe dann auch schreibst und was, um was es letztendlich geht. Und damit musst du ja auch umgehen in deinem ganzen Buch. Ich meine, es sind ja ein Haufen Seiten, sind ja, ja. Kommen ja langsam auf die 1000 Seiten oder mehr sogar zu. Da musst du ja mit umgehen. Wie ist denn das bei dir entstanden? Also hattest du so eine tolle Idee? Pass auf, wir machen einfach mal einen Körperwechsel.
Ja.
Und dann sehen wir mal zu, was draus wird, oder wie war das?
So ungefähr, also ganz grob. Am Anfang steht natürlich immer eine verrückte Idee, die man erstmal ein bisschen vor sich ausbreitet. Ich weiß noch den ersten Moment, glaube ich, wo ich diese Idee hatte, lag ich im Park an der Isar im Englischen Garten und habe mir so diese Baumrinde angeschaut und diese Umgebung und dachte mir, was wäre jetzt, wenn jemand völlig Fremder, der sich weder mit meinem Körper noch mit dieser Umgebung auskennt, aufwacht hier drin und was würde dem als erstes auffallen, was würde er als erstes machen, was würde er als erstes anfassen, wo würde er hingehen, würde ein frischer, neuer Geist sozusagen mit dieser Situation klarkommen. Und das war, glaube ich, so der Ursprung. Und außerdem, ich mag so Amnesie-Geschichten. Also so, wenn man jetzt an Filme zum Beispiel, ist vielleicht der bekannteste, die Bourne-Identität, wo der Protagonist halt auch null Informationen quasi über sich selbst hat. Und diese beiden Aspekte habe ich dann irgendwie so kombiniert. Okay, und habe auf so eine DIN A4-Seite, die hängt heute bei mir an der Wand.
Schön.
Und da steht in der Mitte drin, jeden Tag in einem anderen Körper aufwachen. Und dann habe ich in jeder Seite viele Striche gemacht und viele Teilideen sozusagen abgedeckt, wie und wo und wann und so weiter. Und ja, kaum waren, sage ich mal, 2-3 Monate vergangen, hatte ich hunderte von diesen Seiten. Und weil diese Welt irgendwie sich immer mehr entfaltet hat und es war irgendwie sehr viel in mir drin, was diese Welt, die Details dieser Welt, wenn man sich diese, Schneeflockenmethode heißt es ja irgendwie, ansieht, je näher man hingeht, desto mehr verzweigt sich das in Details. Ja, und irgendwann hatte ich bestimmt schon 1000 von diesen Seiten. Da habe ich dann gesagt, ja, okay, jetzt fange ich mal an zu schreiben. Und genau, so war ungefähr der Prozess. Also ich wusste schon, es steckt irgendwas drin, aber ich wusste nicht, was es war. Und ich habe einfach mal mit dieser Idee gestartet, weil ich es spannend fand und weil ich auch noch nie von sowas Ähnlichem gehört hatte. Also es gibt viele Körperwechselgeschichten. So ein Körper, ein Protagonist wechselt mit einem anderen den Körper.
Genau, ja.
Oder ein Protagonist wechselt sich durch Körper durch oder so. Aber es gibt meines Wissens nichts, wo die ganze Gesellschaft darauf ausgelegt ist, dass dieses Konstrukt Einheit, dieses Körper und Geist gehören untrennbar zusammen, einfach aufgehoben ist und wo die ganze Gesellschaft darauf ausgelegt ist. Und das ist mein Alleinstellungsmerkmal halt jetzt.
Ja, also ist eine tolle Idee. Also ich finde die wirklich toll. Sonst ist, das ist auch mutig. Es ist schon mutig. Solche Ideen zu haben, ist eine Sache. Und dann auch viele Subideen zu haben, ist eine andere Sache. Das Ganze zu einem Buch zusammenzusetzen, ist wieder noch was anderes. Aber ob das trägt, das weiß man am Anfang.
Das weiß man nicht.
Ne? Ob das wirklich trägt. Ja. Also jeder von uns hat mal eine Idee, man müsste mal, man könnte mal. Und dann was weiß ich, von sprechenden Mäusen angefangen bis was weiß ich wohin. Ja? Die dann übernehmen die Macht oder sowas. Aber wenn es dann wirklich trägt, welches ist denn dein für durch deine 5 beziehungsweise 4?
6 wären es insgesamt, 6, ja. 4 sind im Moment schon veröffentlicht.
Richtig, genau. Welches ist denn diese, ohne Dinge zu verraten, aber welches ist denn die Gesamtidee, die da durchzieht?
Am Anfang hatte ich jetzt nicht den Plan für 6 Bücher, auf keinen Fall. Also ich habe eigentlich nur, ich habe dann einen Spannungsbogen mir schon überlegt, okay, wie könnte so, wie ist das Ende ungefähr? Aber ich finde es immer ein bisschen organischer, wenn man die Geschichte halt atmen lässt und so ein bisschen fühlt, in welche Richtung sich die Charaktere dann erleben, ohne dass man alles zu stringent plant. Also es ist immer so ein Mix, den ich am besten finde. Also ich habe ein Skelett mir schon überlegt mit dem, mit der Heldenreise so ein bisschen.
Ja klar, verstehe schon.
Genau. Und das war ein Buch und das ging bis hierher. Also ich zeige jetzt auf das zweite Buch. Die beiden Bücher sind eigentlich ein Buch gewesen und als es ans Ende des Buches ging, dann habe ich schon ein bisschen gemerkt, okay, es fühlt sich schon so an, als könnte man es ein bisschen offen lassen, das Ende. Mhm. Also da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, es ist schon noch Stoff, es sind schon noch Ideen, es sind schon noch irgendwie Zweige für weitere offen. Trotzdem hat es einen guten Abschluss erstmal. Später wurde dann vom Verlag das in zwei Teile geteilt, weil es zu lang war. Deswegen sind es jetzt zwei. Und dann erst, als ich das ganz fertig hatte, habe ich angefangen, mir zu überlegen, okay, wenn dann, mach mir schon richtig. Und dann will ich auch noch zwei Bücher schreiben, die dann so ein bisschen einen größeren Rahmen erzählen, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und dann kamen die beiden weiteren dazu und die sind wieder zu lang gewesen, dem Verlag, und deswegen sind aus drei Büchern, jetzt werden es sechs.
Spricht ja nichts dagegen. Ich meine, für den Verlag ist das gut.
Für den Verlag ist es gut. Hat es schon sehr Bauchschmerzen bereitet, weil natürlich mein schöner Spannungsbogen mit der Kettensäge zerteilt wurde. Aber naja, so kann man, es ist auch fürs Marketingtechnisch ist es nicht schlecht, dann kann man einem Leser, der noch sich nicht damit beschäftigt, erstmal sagen, okay, das ist jetzt nur so ein kleines Buch, so noch nicht so ein Schinken. Also da ist es ein Vorteil, aber meine Vision war halt eigentlich ein Buch und es war halt so lang, wie es war. Und es war auch ganz witzig, weil der Verlag meinte halt auch so, ja, du musst es eigentlich kürzen, es ist zu lang, es passt nicht in einem Buch, dann ist es nicht mehr wirtschaftlich zu drucken. Und ich habe gesagt, das ist so lang, wie es ist, die Geschichte, man kann sie jetzt nicht um die Hälfte kürzen, lest es euch durch. Und dann haben sie es durchgelesen und dann haben sie gesagt, okay, man kann es nicht kürzen. Und dann haben sie es geteilt.
Schon, ja. Hast du doch schon mal recht.
Ja. Das ist doch gut. Also, jetzt habe ich gesagt, ja, habe ich ja vorher gesagt.
Naja, aber das ist ja auch in Ordnung. Aber es ist, ich weiß, ich habe schon ab und zu mal in der einen oder anderen Sendung gesagt, aber ich hatte gehofft, dass du mir unter anderem mit so einer Vokabel kommst, wie zum Beispiel Vertrauen. Es geht um Vertrauen. Wenn wir unsere Körper wechseln, wie auch immer das jetzt, das kommt, das erzählst du uns gleich wahrscheinlich noch, wie das so geschieht. Aber wenn wir das so tun, dann bist du ja nicht mehr morgen mein Bruder, sondern du bist ja irgendwer. Und ich meine, mein Bruder, dem vertraue ich mein Leben an, dir nicht.
Genau, das steht auch so im Klappentext. Ja, ja. Vertrauen ist das neue Geld. Also diejenigen, die diese Körperwechsel und diese Körperreisenden oder Körperdiebe, wie sie sie nennen, für unnatürlich halten, für die ist Vertrauen das Wichtigste. Und wenn sie jemanden, sag ich mal, die schützen sich dann auch mit Passwörtern und so weiter. Also wenn du einem Körper fragst quasi das Passwort und dann fragst du ihn am nächsten Tag und dann sagt er dir 10 Tage in Folge das richtige Passwort, dann vertraust du ihm schon ein bisschen und dann sagt er dir ein Jahr dasselbe Passwort, dann vertraust du ihm schon ein bisschen mehr und dann 10 Jahre, dann bist du auf der sicheren Seite, theoretisch, es kann dir trotzdem immer passieren, aber genau, das ist eigentlich das zentrale Element, worauf diese neue Gemeinschaft, die sich da zusammengeschlossen hat, aufgebaut ist, dass sie sagt, okay, man kann keinem mehr vertrauen, aber wir können untereinander uns vertrauen. Und innerhalb unserer Mauern wissen wir, wem wir vertrauen können. Mhm. Also ja, klar, in dem Sinn ist das Vertrauen schon ein sehr wichtiges Element. Und die andere Seite, die kann ganz ohne dieses Vertrauen leben. Also die Körperreisenden, die finden es ja extrem spannend, jeden Tag die Welt mit sprichwörtlich anderen Augen zu sehen und brauchen das nicht. Und jetzt natürlich, wie du mit der Brudersache auch gesagt hast, ja, wie hält man Verbindungen, wenn man keinem mehr trauen kann? Ja, man muss von Tag zu Tag schauen, ob diejenigen noch da sind. Und ich habe mir dann schon meistens überlegt, dass die Geister nicht ganz zufällig an wilde Orte wechseln, sondern zum Beispiel eine Mutter und ihr Kind eher zusammenbleiben. Aber wenn jetzt zwei Liebende oder so an einem Ort sind und einer sehnt sich aber eher nach der großen weißen Welt, dann kann es passieren, dass der eben diesen Sprung macht und dass die andere, die noch da bleiben wollte, zurückbleibt. Dann sehen sie sich vielleicht irgendwann wieder, wenn die Geister sich so sehr nacheinander sehnen. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht sehen sie sich auch nie wieder. Und das ist auch in Ordnung.
Also es ist schon eine sehr verwirrende Welt. Es wird Zeit, dass wir den Zuhörern mal schildern, was passiert da eigentlich. Dass du uns mal so weit es ohne machen möchtest, ohne zu viel zu verraten, ein bisschen die Story erzählst.
Genau, also verwirrende Welt stimmt auf jeden Fall. Und deswegen habe ich auch sehr versucht, zumindest im ersten Buch, sehr, sage ich mal, die Kameraperspektive aus Lukas Augen fixieren. Man erlebt alles, wie er es erlebt. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber
deswegen lasse ich dich erzählen Körper, und erzähl dann das von.
man erlebt Charaktere, also in jedem anderen Buch erlebt man Charaktere und man liest den Namen von einem Charakter und weiß sofort, okay, das ist die mit den blauen Haaren oder das ist die mit dem komischen Tick. Aber hier muss man sich immer überlegen, hey, welcher Geist ist eigentlich gerade in dem Körper? Mhm. Und das macht die ganze Sache ein bisschen komplizierter. Genau, aber ja, im Prinzip, die Welt hat sich verändert. Und die Geschichte fängt aber erst 30 Jahre nach der Veränderung, also 33 Jahre nach der Veränderung an. Und die Menschen haben sich so halbwegs arrangiert mit dieser Veränderung. Also es gibt keinen Strom mehr. Man kann auch nichts bei Wikipedia nachschauen oder bei Google, wie irgendwie das Körperreißen funktioniert oder so. Sondern es ist einfach, man muss es erleben oder man muss es gehört haben von irgendwem. Von daher, wir befinden uns in einer dystopischen Welt, in der die Leute ums Überleben kämpfen. Weil es eben keine Versorgung mehr gibt und ja, vor allem kein Vertrauen, keine Sicherheit mehr. Es gibt keine Polizei, keine Ärzte, keine Feuerwehr, sondern man muss halt damit leben, was man gerade hat und sich dementsprechend auch verteidigen. Und diese Einheit, die Textstelle vorher schon mitgehört haben es so ein bisschen mitbekommen, die schreibt sich halt auf die Fahnen, okay, wenn ihr zu uns gehört, wenn wir euch würdig halten, sage ich mal, dass ihr zu uns gehört, dann seid ihr im Kreis der Vertrauenswürdigen und dann passiert auch euch nichts, weil wir haben diese besonderen Medikamente, diese Equanimierer erfunden, mit denen, wenn du sie abends nimmst, je nachdem, wie hoch dein Rang ist, desto besser wird der Equanimierer, den du bekommst, desto wahrscheinlicher wird es, dass du deinen Körper behältst und dass du auch dauerhaft in deinem Körper bleibst. Und genau, das führt natürlich zu Standortvorteilen und zu, also wenn du immer im selben Ort bist, im selben Körper hast, dann kannst du dich da gut ausbreiten. Und auch die Menschen, also die Körper, auf die du herabblickst, die du nicht mehr als ganze Körper wahrnimmst, entsprechend ausnutzen. Also die werden dann versklavt, weil sie für diese Menschen in der Einheit, in dieser Gemeinschaft nicht mehr echte Menschen sind und auch ganz ohne schlechtes Gewissen, eben wie heute ohne schlechtes Gewissen von vielen zumindest Tiere benutzt werden oder früher andere Menschen versklavt wurden, nutzen sie die Arbeitskraft, weil es gibt keinen Strom mehr, es gibt keine Bagger mehr, man muss alles mit Muskelkraft machen und dann, die sagen sich, okay, die haben es nicht anders verdient, die stehlen uns nachts unsere Körper. Jetzt dürfen sie für uns schuften. Genau, und gleichzeitig gibt es eben die Körperreisenden, die eben nicht immer am selben Ort sind. Wie mache ich das jetzt, ohne viel zu spoilern? Also es gibt, die nehmen das als Teil des Erwachsenwerdens wahr, die Welt immer mit anderen Augen zu sehen, irgendwie diese Empathie zu entwickeln gegenüber anderen Körpern, aber auch immer gegenüber anderen Menschen und diesen Neustart, dieses On-the-Fly-Denken, dass du immer sehr achtsam sein musst gegenüber dir selbst, dem eigenen Körper. Es geht nicht von alleine. Es ist eine Riesenherausforderung natürlich, jeden Tag. Und das finden die, also es gibt natürlich solche und solche und es ist immer nie schwarz und weiß, sondern es ist immer grau, aber das finden die halt den einzigen Weg wirklich zu leben, sag ich mal. Und dass diese beiden Polaritäten sich sehr gegenüberstehen und ist auch irgendwie logisch. Aber die Einheit, also diese Gemeinschaft, breitet sich halt aus und akquiriert, wenn man so will, immer mehr Körper. Und jetzt, wenn man Körperreisender in der Umgebung ist, klar, man wacht immer in einem anderen Körper auf und ist mal ein schöner Körper dabei, mit dem man gut harmoniert, oder ist mal einer dabei, mit dem man überhaupt nicht klarkommt. Aber es ist halt schwierig, wenn du an 9 von 10 Tagen in einem anderen Sklavenkörper aufwachst, dann ja, kannst du die Körper auch nicht wirklich genießen. Und da beginnt dann sich so ein bisschen der Widerstand zu formen gegen diese Gemeinschaft, die eben das Körperreisen verteufelt. Luca, der 16-jährige Teenager, man hat es in der Leseprobe so ein bisschen gemerkt, er ist jetzt nicht der haut drauf, sondern er ist eher so ein Overthinker, würde man vielleicht heutzutage sagen. Der hinterfragt es so ein bisschen, dieses System, aber traut sich nicht so wirklich aktiv dagegen. Es ist einfach die Normalität für ihn, auszusprechen. Und naja, jetzt, wie wir gehört haben, hat er den ersten Körperdieb live gesehen und irgendwie gespürt, ja, es ist nicht ganz richtig, dass die Gemeinschaft die so einfach abstempelt, sondern er wollte sich irgendwie für den einsetzen. Ja, und dann wird man sehen, was ihm deswegen blüht. So, genau.
Verstehe. Als ich das Buch in die Finger bekam, beziehungsweise als mir der Wolfram das geschickt hat, sind mir 2 Dinge eingefallen. Erstens, Körper tauschen gut und schön, oder Geist tauschen, nenn es wie du willst,
ja.
Gut und schön. Aber erstens kann ich mit jemandem tauschen, der in Australien lebt. Das ist mir das Erste eingefallen. Das Zweite ist, gibt es eine Altersbegrenzung für diese Tauscherei? Und das Dritte war, wie geht das Körpertauschen mit dem Tod um? Das waren mal die ersten 3 Sachen, die ich mir aufgeschrieben hatte seinerzeit. Das
sind auf jeden Fall Fragen, die sich die Charaktere auch ständig stellen.
Denke ich
mir. Und von denen hat auch keiner eine Ahnung.
Denke ich mir. Ja, aber du musst ja, du hast ja nicht dauernd geschrieben, alles gut und schön, aber ich habe keine Ahnung.
Umgegangen. Ich wüsste schon, ja.
Du bist ja damit umgegangen.
Also,
was kannst du
die Australien-Frage vielleicht zuerst.
Das gehört zu die Sprache, habe ich vergessen.
Ja,
das
vierte, genau, die habe ich mir, da habe ich gesagt, die Sprache bleibt im Körper, weil sonst wird es schwierig.
Das ist also sonst, so, wie das alle Telepathen der Welt immer in den Science-Fiction machen.
Ja.
Die können immer die Gedanken lesen,
wenn
egal,
ob keiner mehr miteinander reden kann, dann bringt es auch
Habe ich mir gedacht. Ich meine, das habe ich ja auch
genau. Gelesen. Aber es wird dann lustig, wenn derjenige seinen eigenen Namen, seinen ursprünglichen Namen sagt, kriegt nur so ein Krächzen raus, weil das für die Sprache, die er jetzt in seinem Körper spricht, ganz komisch ist. Also da kann man dann auch ein bisschen damit spielen. Aber ja, Australien, das ist ein bisschen, habe ich so davon abhängig gemacht, wie offen der Geist ist, sage ich mal. Wenn jemand sehr viele Bücher liest, sich irgendwie der Welt aktiv öffnet und in fremden Welten lebt, sage ich mal, ist es viel wahrscheinlicher, dass er weite Körperreisen macht, ohne dass es irgendwie einen handfesten Grund dafür gäbe, als jemand, der irgendwie sehr auf sein eigenes Ding fixiert ist und jetzt irgendwie, wie man in Bayern sagt, eignaht ist, nur im eigenen Dorf lebt und auch nichts anderes wissen will. Wenn der Körperreisen würde, würde er gar nicht reisen, manche sind auch immun dagegen und wissen auch nicht warum, würde er wahrscheinlich innerhalb der Dorfgrenzen oder mal zum Nachbarort reisen oder so. Also so habe ich mir das ungefähr überlegt, wenn ein Geist irgendwie, wenn du von Australien schon gelesen hast, dann hast du einen Grund, also sind wir wieder beim Schlafen, sind wir wieder bei den Träumen. Man träumt eigentlich immer nur Sachen, die man schon erlebt hat, aber halt in einer ganz anderen Art und Weise, in einer ganz anderen Kombination. Und wenn du noch nie von Australien gehört hast, wirst du auch nicht von Australien träumen. Und dann wirst du auch nicht in Australien aufwachen.
Mhm, verstehe.
Genau.
Du warst aber jetzt trotzdem, ich bin da schon gewesen, ja. Also mit anderen Worten, habe ich da einen Draht hin. Und ich bin wirklich der unwissende Zuhörer jetzt. Also der Zuhörer, der das Buch vielleicht kaufen möchte. Ich bin also jetzt schon in Australien gewesen. Und des Nachts bin ich jetzt nach Australien und wache dort auf. und bin in einem der noch relativ urtümlich lebenden Ureinwohner dort. Ah, okay. Ja, bin dann also wirklich so ganz back to the roots sozusagen, nicht zu meinen, aber zu den dessen Roots sozusagen. Und kann ich jetzt Didgeridoo spielen, so wie der oder nicht?
Ja, ich glaube schon. Also
hast du das so in dir dem, überlegt, in, ja?
Also, wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt manche Körper, die machen einfach die ziehen ihr Programm durch, egal welcher Geist drin ist. Und die sind sehr, ja, dominant und man ist eher so ein bisschen, ja, Beobachter. Was macht man da gerade? Und manche Körper, die sind eher, ja, fügsam und man kann mit denen besser klarkommen. Aber sowas, ich würde jetzt auch keine pauschale Antwort geben, ja, da kannst du das safe, sondern manche Körper, du musst dich mit denen verbinden können. Also du musst in die Reihen spüren, was treibt die an, und nach, also wenn du vielleicht öfter in deinem Körper aufwachst, dann kannst du auch deren Erinnerungen so ein bisschen anzapfen. Also ich habe mir eigentlich überlegt, die Erinnerungen reisen mit den Geistern mit, damit man in dem Sinn noch ich bleibt. Aber trotzdem gibt es dann das Konzept des Körperlesens. Und wer das schafft, wer sehr, empathischen, aufmerksamen Geist hat und so ein bisschen reinspüren kann in so einen Körper, der kann auch diese Erinnerungen und das Gefühl von dem Körper erleben. Und dann würdest du auch gut sowas machen können wie die Didgeridoo. Aber genau, so physische Tätigkeiten dachte ich schon eher, dass sie im Körper bleiben. Also ich denke nur an einen Körper, der ein begeisterter Zeichner und Frühaufsteher ist und der Geist, der dann in ihm aufwacht, der merkt es dann sofort. Der will es auch sofort. Der körperliche Instinkt sagt ihm das sofort. Okay, du musst aufstehen, du musst raus, du musst zeichnen. Alles andere wäre total unlogisch. Und dann macht er es auch und dann spürt er sich gut in den Körper rein und dann kann er es auch gut.
Wenn wir zum Beispiel ganz normale Treppen gehen, dann überlegen wir uns ja nicht so rechter Fuß hoch, nach vorne, runter und so weiter, sondern das sind ja Engramme, die wir haben.
Ja.
Das sind ja mechanische, motorische Engramme, die sind neuronal festgelegt.
Genau, die wird der Körper auch haben.
Die hat er einfach, die behält er dann meinetwegen auch. Das heißt aber, damit sagst du automatisch, dass die mit dem Geist, also mit dem Ich nichts mehr zu tun haben eigentlich, logischerweise. Sonst wären sie gesplittet, vermehrt, verdoppelt, wird schwierig.
Ja.
Aber das verstehe ich, das hast du ja auch gut gemacht. Aber gibt es in deinem Schreiben und vielleicht vor allem im ersten, wir kennen den jetzt im Wesentlichen ich hier nur den ersten Teil, gibt es dort irgendwelche Grenzen oder Dinge, bei denen du beim Schreiben schon gesagt hast, das geht nicht? Also das kann ich an der Stelle so nicht benutzen oder ist da ausgestiegen irgendwann?
Zum Beispiel das Alter, das du auch angesprochen hast, das hätte sich für mich unnatürlich angefühlt, wenn es jetzt Kinder irgendwie in Körper von Erwachsenen oder Erwachsene in Körper von Kindern. Das dachte ich mir, das fühlt sich nicht richtig an, wenn der Geist diese temporäre Barriere sozusagen überspringt. Also in dem Roman, Jugendliche fangen ungefähr wenn sie 12 Jahre alt sind, oder je nachdem, wie weit ihre geistige Entwicklung ist, manche ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später, dann besteht das Risiko, sage ich mal, dass sie zum ersten Mal Körper reisen. Vorher nicht, weil meine Überlegung war, dass der Geist sich erstmal ein bisschen entwickeln muss, bis er bereit ist, überhaupt für die erste Körperreise. Also das habe ich von vornherein ausgeschlossen, weil wenn man jetzt überlegen würde, okay, ein alter Mann reist ein Baby und dann, das passt gar nicht. Das finde ich nicht gut. Und auch Tiere habe ich auch nicht gemacht. Oder Pflanzen, fragen manche dann auch, reisen Menschen in Pflanzen oder in Tiere?
Ja, das habe ich auch nicht Bäume gemacht. In Bäume letztendlich, wenn sie in einen Sarg kommen.
Genau. Also genau, da habe ich versucht, möglichst immer so zu denken, okay, was wäre die natürliche Richtung, die so ein Geist einschlagen würde? Und das ist natürlich auch nicht immer eindeutig. Genau.
Ich denke, ich habe an der Stelle auch gedacht an Menschen, die auch neuronal erkrankt sind, im Sinne von geistig erkrankt sind. Also es fängt an bei schweren Trisomie, 21 Patienten zum Beispiel. Es gibt ja auch alles Mögliche, ja. Unfälle natürlich. Hast du die ausgenommen?
Ja,
oder
in den so ein bisschen, also geistige Krankheiten habe ich eigentlich ein bisschen ausgenommen, ja, weil ich das dann zu schwierig fand, glaube ich. Physische Erkrankungen habe ich ein paar Mal drin, dass einfach jemand, ganz klassische Beispiel wäre jemand, der einfach total querschnittsgelähmt war und dann passierte dieser Blitz und plötzlich ist er natürlich so schnell, wie es ging, ist er raus und seitdem nie mehr zurückgekommen in seinen ursprünglichen Körper, weil er einfach, ja, er wollte weg, war bereit dazu und ja, der erzählt dann seine Geschichte. Was man natürlich nicht hört, ist, jemand anderes ist dann auch in seinen Körper natürlich rein.
Richtig, der ist dann kniffen sozusagen.
Vielleicht ist die neue Person, hat sich in dem Körper dann wohlgefühlt oder vielleicht ist auch einfach an jedem Tag ein neuer da reingekommen. Das hat natürlich auch eine philosophische Frage. Was ist, kann ein Körper auch unbesetzt sein oder was passiert in dem, gibt es einen großen Pool an Körpern im Schlaf, die sich dann sie drin sind oder ist jeder Geist immer in einem Körper gerade drin, wenn du ihn jetzt aufwachst, ist er gerade in dem Körper oder in dem Körper oder ist einer in dieser ätherischen Welt.
Ich stelle mir gerade vor, der Carsten schläft gerade ein und dann passiert so was, zack, dann sitzt hier ein anderer oder sowas. Und das wäre ja auch möglich. nein, ich meine, das ist jetzt gar nicht lächerlich, sondern ich kann mir vorstellen, dass dieses Buch oder diese Bücher zu schreiben schon ein dickes Ding ist, also ein dickes Brett ist, das du bohren musst, weil es wimmelt ja von Fallstricken, von logikfrei Fallstricken.
Auf jeden Fall.
Und das ist ja also wirklich, dass du da die Übersicht behältst, das ist schon toll. Ja. Aber ich glaube, was ich erlebt habe im ersten Band ist, es ist nicht langweilig oder ich habe nicht dauernd die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen oder sowas und dachte wie ein Quatsch. Nein, das hast du gut gemacht, wie ich finde.
Danke.
Und es ist spannend, auch wenn man innerlich manchmal wirklich an den Haaren gezogen wird, weil das ist, aber dann hast du dich da im positiven Sinne gut rausgelogen, ja, aus der Situation.
Was würdest du denn machen? Würdest du deinen Körper behalten wollen oder würdest du gerne reisen?
Nein, ich behalte den und reise in meinem alten Körper.
Okay.
Nee, also ich meine, andererseits, wenn ich jetzt in einen deutlich jüngeren Körper machen
würde. Ja, das machen wir auch nicht so.
Siehst du,
also,
und dann ist
da
doch dieses Modell ist doch dann schlecht.
Frage. Also hier in dem ersten und zweiten Teil, da geht es eher um das, kann man es oder kann man es nicht?
Richtig.
Und hier in dem dritten und vierten, ab dem dritten geht es eher darum, sollte man es?
Sollte man
es. Hier geht es um die ethische und die moralische Frage. Ist es gerechtfertigt, wenn man einen bestimmten Körper ansteuern kann und den gerne will, dass man den einfach übernimmt, dass man sich reinzwingt sozusagen, weil man, also da gibt es dann viele schöne Traumszenen, in denen der Angreifer sozusagen mit dem Verteidiger sich duellieren muss auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn man natürlich da im Traum kreativ und clever ist, wenn man das wichtige Wort des Klarträumens, das noch ein bisschen wenig gefallen ist hier,
gut beherrscht. Erzähl uns das Klarträumen, komm, jetzt bist du dran.
Okay, ja, also Klarträumen oder luzides Träumen ist ein reales Phänomen, das den Roman zusammenhält. Also bewusstes Träumen heißt, man weiß, dass man träumt. Das ist der große Unterschied. Also Trübträumen macht jeder und jeder Mensch träumt auch. Also ich habe mich sehr viel mit Träumen auseinandergesetzt in den letzten 15 Jahren. Und jeder Mensch hat so ungefähr 10 Träume, sage ich mal, pro Nacht. Man kann sich nur nicht dran erinnern, außer man schult diese Erinnerung an das Träumen und sagt seinem eigenen Geist, seinem eigenen Bewusstsein, seinem eigenen Körper, hey, mir ist wichtig, dass ich mich daran erinnere. Man schreibt dann ein Traumtagebuch und irgendwann kann man sich gut daran erinnern, was man träumt. Und das ist der erste Schritt zum Klarträumen. Nämlich kann man dann in seinem Traumtagebuch stellt man bestimmte Muster fest. Bei mir war das ein ganz spannendes Muster, nämlich das Busfahren. Ich bin immer mit dem Bus gefahren damals und habe dann immer vom Busfahren geträumt.
Jeder hat so sein Trauma.
Ja. Und ich bin einfach jeden Tag mit dem Bus gefahren und deswegen habe ich davon oft geträumt. Ja, und dann gibt es ganz spannende Konzepte, die im realen Leben und im Traum unterschiedlich sind. Zum Beispiel, wenn du auf den Lichtschalter drückst.
Ja.
Im Echt, wenn der Strom an ist, passiert was. Da geht das Licht an oder aus. Im Traum, wenn du auf den Lichtschalter drückst, passiert gar nichts, weil der Traum das Konzept nicht versteht oder das Gehirn in diesem Moment nicht so denkt oder was weiß ich. Es ist jedenfalls so. Oder wenn du versuchst, eine Hand durch die andere zu schieben oder durch einen anderen Körperteil. Das ist im echten Leben nicht so einfach, weil da so ein bisschen Materie ist. Im Traum geht es ganz wunderbar. Das geht einfach durch. Und das nennt man Realitätsproben. Zum Beispiel auch durch die Nase pusten, während sie zu ist, geht im Traum auch gut. Oder Zahlen gehen im Traum gar nicht und in der Realität gut. Jedenfalls muss man dann, wenn man diese Muster kennt von sich, zum Beispiel das Busfahren, in der Realität diese Realitätsproben ausführen. Also ich bin dann in meinem Bus gesessen und habe mir die Nase zugehalten und habe durchgeatmet und es funktionierte nicht. Oder habe die Hand durch die andere versucht zu pressen und es funktionierte nicht. Und die Idee ist, dass man dann im Traum davon träumt, es auch zu machen, dass es dann funktioniert und dann der entscheidende Schritt, dass man checkt, man träumt gerade. Mhm. Und das ist luzides Träumen. Und dann ist es natürlich, das ist nur der erste Schritt von vielen, dann muss man den Traum halten können. Das Erste, was passiert, wenn man das versteht zum ersten Mal, dann ist es, oh mein Gott, ich träume ja, und dann ist es wieder vorbei. Also das ist, man muss es dann auch, man muss ein bestimmtes Ziel haben. Was will man machen im Traum, wenn man luzide ist? Will man erschaffen, will man eine neue Welt erschaffen, will man durch Wände gehen, will man fliegen, will man ein Supermodel treffen oder was weiß ich. Mhm. Da gibt es die Traumziele. Und genau, das habe ich versucht, in dem Roman dann entsprechend einzubauen, dass der Körper, von dem man träumt, und wenn man einen bestimmten Körper sich vorstellt, eben der ist, in dem man, wenn es gut läuft, aufwacht. Mhm. Das ist so die Idee. Und damit es auch so klingt, als wüsste ich, ne, wovon ich rede, habe ich auch mir erfolgreich versucht, auch wenn ich da bei weitem nicht so talentiert bin wie meine Charaktere, mir das beizubringen. Habe es auch ein paar Mal geschafft. Einfach dieses, ja, man muss sich vorstellen wie so ein abgedrehtes Videospiel einfach. Man kann machen, was man will, aber es ist halt viel, viel, viel realer einfach. Und ja, lustigerweise, es hat, glaube ich, auch einfach, also Placebo-Effekte funktionieren auch, glaube ich, ganz gut. Ich habe mir damals, als ich richtig, richtig dringend das schaffen wollte, bei eBay afrikanisches Traumkraut gekauft. Und das
ich wollte gerade zermalen. Fragen, was rauchst du eigentlich vorm Schlafen
genau,
gehen?
Genau, ne, nichts, ich nehme gar keinen Drogen, noch gar nicht.
Das war auch nur ein
Spaß.
Und
das war einfach, es war wie, weiß ich nicht, zermahlenen Stein essen quasi. Ich habe es so ein bisschen verdünnt, ich habe es runtergeschluckt. Und das Krasseste war, es hat tatsächlich funktioniert. Also es war der krasseste Klartraum, den ich je hatte in der Nacht, wo ich das genommen hatte. Aber ich glaube nicht, dass es an dem komischen Ding, sondern einfach an dem mentalen Ding, dass man denkt jetzt, okay, jetzt muss es sein. Und dann war es einfach so und es war verrückt.
Also ich kann jedem, der das hört, hier nur sagen, seid vorsichtig mit dem, was ihr da kauft. Ja. Aber das ist ein Satz eines Schriftstellers für sein Werk. Also das kann man ja nicht anders sagen.
Also es hat einfach Jahre gedauert, bis ich...
Ja. Und das finde ich interessant, dass du das tust. Und wir wollen jetzt nicht zum Selbststudium aufrufen, aber es ist auf jeden Fall zeigt es, dass du dich ja ernsthaft ja auch mit auseinandergesetzt hast.
Ja, vor allem mit der Theorie auch. Also das war das vor allem, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe, die einfach schon sehr fundiert und wissenschaftlich auch erprobt ist. Und in dem Buch treffen Charaktere dann auch Menschen, die sich auch mit der Theorie mit der Wissenschaft auseinandergesetzt haben. Und da lasse ich die echte Wissenschaft schon auch sehr für sich sprechen und baue in meine Fiktion halt dann auch diese fundierten Theorien auch ein und ja, versuche die zu verweben. in den Träumen, die man dann erlebt, ja, gibt es halt diese Traumkämpfe sozusagen, aber das ist nicht immer einfach nur zwei mit dem Schwert, sondern die Person kommt dann zuerst an eine Schwelle und muss den Ort kennen erstmal, von dem sie träumt, und muss wissen, wie die Person aussieht. Je mehr Informationen man hat über den Körper, desto wahrscheinlicher wird es, dass man darin aufwachen könnte. Und wenn man jetzt weiß, okay, der Körper schläft genau unterm Eiffelturm, genau unter der linken vorderen Säule, und er sieht genauso aus und seine drei Barthaare sind nach links gedreht, dann ist es ziemlich wahrscheinlich. Und dann kommt man im Traum wahrscheinlich, trifft man ein Abbild oder eine Manifestation desjenigen und muss mit dem, ja, ringen in Rätseln oder mit Tricks und versuchen, entweder den auszutricksen oder zu überzeugen, ich will in deinen Körper. Und dann kann es sein, dass die Person da ganz ungeschult ist und sich übertölpeln lässt. Aber manche, die sind sehr geschult darin, und dann gibt es noch eine weitere Ebene, dann gibt es das Heiligtum, dass man dann die innersten Konflikte desjenigen so ein bisschen auflösen muss, damit sich derjenige von seinem Körper überhaupt lösen will. Genau, und das sind die Herausforderungen, vor die ein guter Körperdieb dann gestellt wird in dem Buch. Und die, ja, wie wir schon vorher angesprochen haben, die Frage, ob man das tun sollte, wenn man es könnte, ist wieder eine ganz andere.
Ist eine andere Sache. Aber wir haben über eine Sache, die fundamental ist, außer Essen und Trinken, noch nicht gesprochen. Was machst du mit dem Sex?
Ja, also Sex an sich kommt schon auch vor. Buch ist ab 12, also es kommen nicht so viele explizite Szenen vor, aber es kommen schon Sexszenen auch vor, die dann so erlebt werden, wie die Charaktere es halt gar nicht gewohnt sind. Also manche Verbindungen sind sehr intensiv und fühlen sich direkt natürlich an. Man wird zu einer Person hingezogen, die man jetzt vielleicht nicht als man selbst denken würde, dass es so wäre. Aber körperlich ist halt wieder ganz was anderes. Und zum Beispiel leben in einem Dorf zwei Körper. Und die Leute, die da leben, die wissen schon, am Abend werden die sicher wieder im Bett landen, egal wer drin ist, egal welche beiden Körperreisenden sich daran aufhalten. Und es ist nur interessant zu beobachten, wie lange tänzeln sie umeinander herum, bis sie sich finden. Aber wenn sie natürlich die beiden Körperreisenden gar nicht achtsam und gar nicht offen und gar nicht so reinspüren können in den Körper und aneinander vorbeigehen und das gar nicht merken, dann weiß man schon, okay, bei denen passt nicht so wirklich. Oder die Geister stoßen sich so sehr ab oder so. Aber normalerweise gibt es dann Körper, die sind einfach so füreinander gemacht.
Mhm. Aber wir haben, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, ob die Geschlechter sich wechseln können. Aber
also,
das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
Nee, es ist innerhalb der Reihe passiert das, ja. Aber es ist kein Fokus. Ich habe eher versucht, das Wichtigste war mir eigentlich, okay, wie ist es, in einem anderen Körper aufzuwachen? Und also einer davon wacht dann mal auf, und dann wacht er an 5 Tagen in Folge an einem Körper auf, der ungefähr sein Alter und sein Geschlecht hat. Also es ist schon, wenn man sich stark mit seinem Geschlecht identifiziert, dann wird man eher in dem aufwachen. Und dann gibt es andere, die tauschen jeden Tag. Und dann gibt es manche, die tauschen nur zu einem bestimmten Anlass. Also es kommt schon vor, und damit kann man natürlich auch schön spielen. Wenn man jetzt das Geschlecht nicht gewohnt ist, dann will man ein paar Sachen ausprobieren oder nimmt Sachen vielleicht ganz anders wahr. Aber ich wollte es absichtlich nicht zum zentralen Thema machen. Genau. Und ab dem zweiten Buch gibt es dann auch andere Perspektiven als Luca. Also da gibt es auch weibliche Perspektiven, die auch Körper reisen. Also man bekommt das schon alles mit.
Wollte ich gerade fragen, es kann ja der Luca nicht die ganzen 6 Bände vielleicht.
Nee.
Ah, das ist,
also ohne jetzt zu spoilern, naja.
Naja, aber das ist ja kein Spoiler.
Nee, genau.
Es ist ja zu erwarten, dass da zumindest der Fokus erweitert wird.
Ja, definitiv. Also da gibt es 5 oder 6 POVs ab dem zweiten.
Gibt es in dem, ja, ich muss fast sagen, Zyklus, nee, macht das keinen Sinn mit dem Zyklus. Gibt es im Band 1, außer Luca natürlich, irgendeine Figur, mit der du dich besonders identifizieren würdest?
Naja, jedes Buch ist irgendwo autobiografisch, deswegen steckt natürlich am meisten von mir auch in Luca. Aber es gibt so eine, ja, einen weiblichen Nebencharakter, an der viele Leser irgendwie stark hängen bleiben. Das ist die Lukas beste Freundin, die heißt Emma. Mhm. Und die nimmt die Welt irgendwie eher durch einen Traumschleier wahr und ist auch ganz ungefiltert mit ihren Beobachtungen. Also ich habe so eine, ja, Luna Lovegood ist so diese klassische Inspiration-Figur, die Sachen anspricht, die anderen gar nicht auffallen und die sie auch so direkt ohne Umschweife anspricht, aber trotzdem in ihrer eigenen Welt schwebt so ein bisschen und die natürlich ganz klar Luca auch inspiriert, über sich anders nachzudenken, als man es jetzt normalerweise macht, sondern Dinge hinterfragen, Dinge aus einem anderen Blickwinkel sehen, was sowieso das Thema des Buchs natürlich ist. Ja. Aber ja, sie ist auf jeden Fall eine sehr, ja, es macht Spaß, sie zu schreiben, weil ja, sie ist eine sehr, ja, wie sagt man, lyrische Person, in dem sie, wie sie sich ausdrückt, aber auch irgendwie, ja, sie kommt auf den Punkt und sie ist einfach immer.
Ja, nee, das ja. Ist völlig legitim. Im Gegenteil, wenn es nicht so ist, dann müsste man das anschaffen.
Ja, eigentlich. Und Luca ist halt jemand, der sehr viel überlegt und man bekommt ja auch gut seine Gedanken mit und ja, es ist einfach es kann ein bisschen viel sein dadurch und wenn jemand erfrischend die Dinge so direkt auf den Punkt bringt und sagt, wie es ist, das schafft eine gute Dynamik dann.
Verstehe. Und ja, mit der Dramaturgie des Mehrbändigen hatte ich mir noch aufgeschrieben, aber das hast du ja vorhin schon erklärt, wie das dazu gekommen ist letztendlich. Das braucht man nicht weiter nochmal zu wiederholen. Aber was war für dich die größte Herausforderung beim Aufbau dieser ganzen Welt? Was war am schwierigsten? Oder?
Also, ja, das, bevor das Glatträumen überhaupt ins Spiel kam und ich gar nicht daran dachte, dass es überhaupt eine Rolle spielen kann, war es auf jeden Fall schon das offensichtlich größte Problem, wie hält diese Geschichte zusammen, weil wenn man jetzt immer, ja, der reist in diese Person und dann, okay, jetzt muss er eigentlich irgendwann nochmal mit der anderen Person, die er vorher schon getroffen hat, interagieren, ja, wie kommt er wieder zurück? Es ist blöd, wenn man sagt, oh, okay, ist er zufällig wieder da aufgewacht, super, sondern es brauchte einfach dieses verbindende Element und ich weiß nicht, es hat ewig gebraucht, bis ich da überhaupt draufgekommen bin, aber dann war es so offensichtlich, dass sich das dann sehr aufgelöst hat. Sonst fällt mir aber gar nichts ein, wo ich sagen würde, okay, das war jetzt ein riesiges Problem. Allerdings, ich habe angefangen 2014 zu schreiben, da habe ich wahrscheinlich über ein halbes Jahr erstmal nur konzipiert und nur die Welt gebaut. Das ist jetzt auch schon wieder eine Ecke her.
Natürlich, völlig klar.
Von daher,
ja. Aber ein Grund mehr für die nächste Frage, nämlich wie findest du eigentlich durch deine ganzen Charaktere und die Wechselsachen einfach noch durch?
Ja, Excel-Listen. Also ich habe zuerst halt alles in Papieren, mit Stift und Papier niedergeschrieben, aber das ist sehr unübersichtlich mit der Zeit. Und deswegen habe ich eine gute Übersicht. Körperübersichten, Charaktere übersichten.
Das klingt körperübersichten.
Also halt nur Körper, die von verschiedenen bereist werden. Dann natürlich auch temporär, wo sind die Körper, wann und so. Und ab dem zweiten Buch, leider ist im ersten Buch noch nicht dran gedacht, ab dem zweiten Buch gibt es auch eine Personenübersicht für die das Buch kaufen. Die ist am Ende des Buches. Leider hat es der Verlag nicht geschafft, die vorne zu stellen, wo man sie sofort sieht, sondern die ist am Ende des Buches. Aber da kann man dann nachschlagen, wer war das überhaupt? Genau. Und also ich habe dann irgendwann angefangen, alles zu digitalisieren. Und ja, dann, ich hoffe, es sind nicht so viele Logiklücken passiert oder dass jemand nicht am Tag 1 bernsteinfarbene Augen hat und am zweiten grüne, aber das Das passiert.
Das passiert, irgendwas ist immer. Also, ja. Ist kein Problem. Ich habe mal ein ganzes Buch geschrieben und habe vergessen, dem Protagonisten einen Namen zu geben.
Ah.
Ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Ich habe es wirklich nicht gemerkt.
War es aus der Ich-Perspektive? Oder?
Nö, eher. Also, ich habe es schon erzählt, ja, aber er war nie mit Namen, nie.
Und niemand hat ihn jemals beim Namen angeredet?
Nein, nein. Und irgendwann habe ich das dem, ich weiß nicht, Knaus Verlag oder sowas, die hatte mich gefragt, ob ich ihr das mal gebe. Und dann sagt sie, aber der heißt ja gar nicht. Naja, habe ich,
also hab ich noch nie gehört.
Jetzt,
ja.
Jetzt heißt er von so und so. Also
insofern, okay.
Das war nicht das Schlimmste, ja. Aber es war schon verrückt.
Naja, egal. Luca hieß auch nur deswegen eigentlich Luca, weil wegen Luzide irgendwie wollte ich irgendwas
verstehe,
mit Lu.
Ja,
und dann hat es irgendwie ganz
gut gepasst. Das passt doch gut, ja. Nee, also das ist sicherlich ein Punkt, den ich dich fragen wollte. Dann, ja. Aber das ist, weiß nicht, ob ich das fragen sollte, weil das letzte Buch ist noch nicht draußen. Aber nichtsdestotrotz, wie ist denn die Zukunftsvision deiner Welt?
Inwiefern?
Ja, ich meine, die können jetzt weiter so rumwursteln und rum für sich hinwechseln.
Also meinst du, wie es endet?
Ja, nicht wie es endet, sondern... Also jede Dystopie
ja.
Hat ja, wenn es nicht eine ist, die unendlich ist oder so, ich meine, selbst hier solche Sachen hier wie der Herr der Ringe und sowas haben ja irgendein Ziel, ja?
Ja.
Und hast du ein Ziel oder musst es ja nicht sagen, aber hast du ein Ziel?
Ich habe es ja schon geschrieben, jetzt weiß ich es ja, wie es endet.
Das kommt dann auch dann tatsächlich, ja.
Aber ursprünglich, ja, also wie vorher schon gesagt, das Ende von Buch 1 war eigentlich so, the extent of my knowledge in dem Sinn. Und erst dann habe ich mir überlegt, okay, fass es größer, fass es weiter, mach es weltumspannender quasi fast. Und dann, wie ist die Konklusion? Ja, jeder Charakter hat da so seinen Arc, wie man so schön sagt. Und ich habe versucht, die alle schön zu einem würdigen Ende zu führen. Boah, das ist jetzt echt schwierig, ohne zu spoilern.
Nee, also musste auch nicht. Das ist nur eine Frage.
Also, naja, es gibt zwei Szenarien. Entweder es geht so weiter mit dem Körperreisen oder es hört wieder auf. Es wäre jetzt ein bisschen langweilig, wenn es einfach aufhören würde, glaube ich. Aber ja, es ist interessanter, wenn sich die Einstellung der Menschen ein bisschen verändert. Und... Naja, ohne jetzt zu viel zu verraten, kommt auf jeden Fall zum Schluss ein großes Geheimnis ans Licht, das alles in ein neues Licht drückt. And that's all I'm saying.
Okay, ja, das ist dann auch völlig in Ordnung. Hey, ich frage nur und
ja.
du beantwortest,
ja.
was du Lust hast. Ja, das ist dann das. Das Buch ist fertig sozusagen. Schreibst du schon was Neues?
Nein, ich bin gerade am Redigieren. Also die erste Version ist fertig und die wird auch zu 99% so sein. Aber ich mache jetzt gerade die Korrektur davon und mache es noch ein bisschen geschliffener. Das ist alles noch, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen gekürzt. Ich bin da sehr perfektionistisch in dem Sinn, dass ich mir jeden Satz immer 100-mal durchlese, bis ich denke, okay, jetzt kann man wirklich nichts mehr dran machen. Jetzt ist er so, jetzt passt er einfach so organisch richtig gut rein. Und genau diesen Prozess habe ich jetzt, nachdem ich einige Jahre, nachdem es eben schon Zeit her ist, dass ich ihn im Oktober, habe ich das letzte Buch fertig geschrieben und jetzt habe ich eben die schöne Aufgabe, mein Buch nochmal zu lesen und dann auch zu schauen, was stimmt wirklich. Aber solange das noch nicht fertig ist, solange hier noch nicht 6 Bücher liegen, werde ich nichts anderes schreiben. Mhm. Weil wenn ich das gemacht hätte, wenn ich zwischendurch, ich habe so viele andere Ideen und ich habe eine ganze Liste von möglichen anderen Büchern, wenn ich die irgendwann angefangen hätte, wären die sicher nicht fertig geworden. Also ich konzentriere mich 100%ig erstmal darauf. Ich habe auf jeden Fall schon eine recht sichere Vorstellung, was das nächste Buch sein wird, aber ist noch nicht final natürlich. Aber der Fokus ist ganz klar, die 6 müssen zu Ende geschrieben werden und dann folgt die Welt danach.
Die vorletzte Frage, wenn Leser dein Buch zuschlagen, jetzt kannst du ja überlegen, das erste oder das letzte.
Oh.
Welche Frage sollen sie mitnehmen?
Ja, Verständnis, glaube ich, ist so das Kernthema, dass man einfach, also in dem Buch lernt man Körper aus, also Menschen aus ganz anderen Perspektiven kennen und ja, das hilft uns allen, so ein bisschen mal innezuhalten und zu sagen, hey, wie ist es eigentlich? Wie wäre es eigentlich, wenn ich gerade der andere wäre? Also ja, das Buch will nicht die Welt retten oder so, sondern es will einfach zum Nachdenken anregen. Ich glaube, das schafft es auch ganz gut. Und ja, sich eben in andere hineinzusetzen, ist schon ein hehres Ziel, glaube ich. Also wenn ich das an Orten schaffe, dann ist es schön. Oder einfach auch, ja, wie jeder Autor wahrscheinlich, einfach unterhalten, in eine fremde Welt entführen und die Fantasie ein bisschen wild spielen lassen. Und wenn ich dabei helfen kann, dann ist mein Ziel erreicht.
Wunderbar.
Alles klar, dann sage ich vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute hatte ich die Freude, mit Christoph Gschossmann über seinen Roman Entkörpert zu sprechen, den ersten Band einer spannenden Reihe. Das Buch führt uns in eine ungewöhnliche Zukunftsvision, eine Welt, in der sich während des Schlafs das Bewusstsein vom eigenen Körper lösen kann und Menschen plötzlich im Körper eines anderen Menschen erwachen oder umgekehrt. Aus dieser faszinierenden Ausgangsidee entwickelt der Roman eine vielschichtige Geschichte über Vertrauen, Identität und die fragile Ordnung einer Gesellschaft, in der nichts mehr selbstverständlich ist. Der Autor erzählt diese Geschichte mit großer erzählerischer Dynamik und mit einem Gespür für Spannung und Atmosphäre. Es entstehen grundlegende Fragen. Was macht unsere Identität eigentlich aus? Wie stabil sind die Regeln einer Gesellschaft, wenn sich die Grenzen zwischen Körper und Bewusstsein auflösen? Und wie verändert sich das Verhältnis zwischen Menschen, wenn Vertrauen plötzlich zur wichtigsten Währung wird? Gerade die Verbindung aus mitreißender Handlung und gedanklicher Tiefe macht Entkörpert zu einem besonderen Auftaktband dieser Reihe. Wer sich auf den ersten Teil einlässt, wird sehr schnell merken, diese Geschichte ist intelligent angelegt, sie öffnet eine ganze und auch eine andere Welt und sie macht neugierig auf die weiteren Bände einer Reihe. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig und Sie hörten die 332. Folge von Hörbahn on Stage. Ich bedanke mich für dieses spannende und anregende Gespräch, lieber Christoph, bei dir und freue mich, dass du bei mir gewesen bist. Dankeschön.
Ich danke auch.
Über Störungen des Essens bei Thomas Mann und Karl May von Helmut Schmid. Es las Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.